Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Aber wenn wir in den Alltag schauen, dann sehen wir, wir urteilen und handeln manchmal auch nach universellen Prinzipien. Aber oft folgen wir in unserer Alltagsmoral unserem Moralinstinkt. Wir können mit moralischen Urteilen zeigen, dass wir zu einer bestimmten Gruppe gehören. Wir können Anerkennung bekommen für unsere moralischen Tugenden, für unsere moralischen Haltungen. Wir können Moral auch als Waffe einsetzen und Moral kann auch als Kapitalform angesehen werden. Die Pfauenfedern helfen nicht beim Fliegen dem Pfau, sondern sie hindern ihn am Fliegen. Aber sie setzen beim männlichen Pfau ein sehr starkes Signal gegenüber dem Weibchen, das sinngemäß sagt, schau mal, ich bin so fit. Ich kann mir diese riesigen Federn leisten und der Tiger kriegt mich trotzdem nicht.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute wieder mit einer Sonderfolge. Vor einigen Wochen war Philipp Hübel bei mir zu Gast und hat aus seinem Leben berichtet. Wir haben da auch über sein Buch Moralspektakel gesprochen. Dieses Buch hat uns am Roman-Herzog-Institut so inspiriert, dass wir Philipp Hübel um einen Vortrag gebeten haben mit dem Titel Moralisches Kapital. Diesen wollen wir heute mit Ihnen teilen und ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Hören mit dieser Folge.
Zu meiner Person, ich bin Philosoph und mein letztes Buch heißt Moralspektakel. Da geht es darum, wie wir im Alltag in der öffentlichen Diskussion über Werte sprechen, welche Funktion Werte haben, vor allen Dingen, warum sie auch als Statussymbole fungieren. Ich möchte Ihnen ein bisschen was heute erzählen über moralisches Kapital. Darum geht es auch in diesem Buch. Wenn Sie in den letzten Jahren aufmerksam durch einen Supermarkt gegangen sind, dann ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass einige Thunfischdosen ein Logo haben, auf denen Safe steht. Safe heißt, bei der Herstellung des Thunfisches sind keine Delfine zu Schaden gekommen. Und wenn Sie auf Webseiten schauen, sehen Sie Begriffe wie Diversität, Inklusion, Nachhaltigkeit, fast auf jeder Webseite. Ich nenne solche Ausdrücke moralische Marker. Man kann mit ihnen etwas Positives kommunizieren, Inklusion, Diversität oder sagen, dass niemand zu Schaden gekommen ist, Menschen und das Tierreich, die Natur ist nicht zu Schaden gekommen. Moralische Marker haben etwas mit Moral zu tun. Moral verwende ich in diesem allgemeinen Sinne des Wortes. Da geht es um unsere Werte und Normen und das, was wir für gut und für schlecht halten, was wir glauben, was wir tun sollten, um eine gerechte Gesellschaft zu erschaffen. Und in diesem Sinne sind auch Politik und Rechtsprechung in ihrem Kern moralisch, weil es um diese Fragen geht. Jetzt gibt es natürlich Ethik als Disziplin, als philosophische Disziplin, als die Wissenschaft der Moral, wo es darum geht, unsere alltäglichen Urteile abzuleiten von universellen Prinzipien, vielleicht den Menschenrechten. Aber wenn wir in den Alltag schauen, dann sehen wir, wir urteilen und handeln manchmal auch nach universellen Prinzipien, aber oft folgen wir in unserer Alltagsmoral unserem Moralinstinkt, der von Emotionen geprägt ist und in der Evolution nicht entstanden ist, um globale Gerechtigkeitsprobleme zu lösen, sondern um in der Gruppe zu funktionieren, Anerkennung in der Gruppe zu bekommen und auch für Partner attraktiv zu sein. Und deshalb glaube ich, gibt es immer zwei Aspekte von moralischen Urteilen. Es gibt immer noch einen zweiten sozialen Aspekt. Immer wenn ich ein moralisches Urteil fälle, zum Beispiel über die Delfine, man soll die Delfine schützen, sage ich automatisch auch etwas über mich. Ich sage, mir liegt das Tierwohl am Herzen. Also jedes moralische Urteil hat auch etwas mit Selbstdarstellung zu tun. In einem ganz neutralen Sinne des Wortes, dass ich etwas über mich selber aussage und das ist unhintergehbar. Jede moralische Aussage sagt auch immer etwas über meine eigene moralische Verortung. Jetzt gibt es eine Extremform dieser Selbstdarstellung, wo es gar nicht mehr um die Sache geht, sondern nur noch damit, irgendwelchen Leuten etwas zu kommunizieren. Das nenne ich Moralspektakel, Moral als Show, Moral nur noch als radikale Form der Selbstdarstellung ohne Gehalt. Und ich glaube, Moral hat auf dieser zweiten Ebene, die man deskriptiv beschreiben kann, viele Funktionen im Alltag, die etwas mit sozialen Gegebenheiten zu tun haben. Wir können mit moralischen Urteilen zeigen, dass wir zu einer bestimmten Gruppe gehören. Wir können Anerkennung bekommen für unsere moralischen Tugenden, für unsere moralischen Haltungen. Wir können Moral auch als Waffe einsetzen und Moral kann auch als Kapitalform angesehen werden. Darüber möchte ich heute ein bisschen was sagen. Moral als Kapitalform. Ich glaube, das kann man dann gut verstehen, wenn man sich klar macht, dass unser moralisches Urteilen eingebettet ist in so ein großes soziales Statusspiel, das alle Menschen spielen. Status ist die vertikale Hierarchie des menschlichen Zusammenlebens, das oben und unten. Wir machen ständig Statusvergleiche mit anderen Menschen, dauerhaft, bewusst und unbewusst. Und ich glaube, es gibt mindestens 5 Kategorien, in denen wir das tun. Erste Kategorie ist Besitz. Wir bekommen Anerkennung für das, was wir haben. Zweite ist Wissen und Fähigkeiten. Für das, was wir können, kriegen wir Anerkennung. Das dritte ist unser soziales Netz, wen wir kennen, ob wir berühmte, wichtige Leute kennen. Das gibt uns Anerkennung von anderen. Attraktivität gehört auch dazu. Dazu gehört auch Aussehen, Charisma, Ausstrahlung. Und die 5. Kategorie meiner Ansicht nach ist Moral. Wir können auch Anerkennung dafür bekommen, dass wir ein besonders tugendhafter Mensch sind oder bestimmtes moralisches Wissen haben. Und jetzt, glaube ich, gibt es die Beobachtung, dass Dinge, für die man Prestige bekommt, einen Wert haben, und alles, was einen Wert hat, kann auch monetarisiert werden, kann auch als Kapitalform genutzt werden. Deshalb gibt es zu diesen 5 Prestige-Kategorien auch jeweils eine Kapitalform. Besitz, naheliegend ist ökonomisches Kapital, das kann ich mehren. Meine Fähigkeiten, mein Wissen wird typischerweise Humankapital genannt. Darauf haben Soziologen aufmerksam gemacht. Ich brauche nicht immer Investitionen, um Wohlstand zu erreichen. Mein Wissen, ne? Ein Arzt kann durch sein Wissen auch zu Wohlstand kommen. Das soziale Kapital, meine Netzwerke, die kann ich nutzen, um für mein Fortkommen. Das 4. ist die Attraktivität, spielt auch eine Rolle in der modernen Dienstleistungsgesellschaft, wird manchmal erotisches Kapital genannt. Leute, die gut aussehen, verdienen Mittel mehr als die gleich qualifizierte Vergleichsgruppe unter anderem. Und jetzt, glaube ich, gibt es diese 5. Kategorie, das moralische Kapital. Auch für unser moralisches Wissen oder unseren moralischen Charakter können wir monetär umwandeln. Das kann man auch als Kapitalform ansehen. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele, woran man sehen kann, dass das keine unplausible Überlegung ist. Die erste Beobachtung ist, vor noch einiger Zeit haben Unternehmen darin beraten, ihre ökonomische Bilanz zu verbessern. Inzwischen haben sie ganze Sektionen, die auch darauf ausgerichtet sind, den Wertekompass neu auszurichten, das Auftreten einer Firma in der Öffentlichkeit zu verbessern, also Moralberatung machen, die auch bezahlt wird. USA ist ein anderes Beispiel. Dort gibt es Universitäten, die eigentlich private Wissensunternehmen sind. In einigen Universitäten verdienen sogenannte Diversitätsmanager inzwischen mehr als die eigentlichen Professoren, die das Wissen vermitteln, das man da verkauft. Diversitätsmanager haben auch etwas mit dem moralischen Kompass, der moralischen Darstellung der Universitäten zu tun. Und am Buchmarkt gibt es diesen großen Bereich der Lebensberatung. Früher hatte man Lebensberatung, hat Finanztipps bekommen oder konnte seine Bauchmuskeln verbessern. Heute lernt man, ein guter Mensch zu sein. Kein Rassist zum Beispiel, kein Sexist, kein Klimasünder. Das ist die erste Beobachtung. Die zweite ist, alles, was einen Wert hat, wird gefälscht oder zumindest beschönigt. Geld wird gefälscht, Kunstwerke werden gefälscht, Doktortitel werden gefälscht, aber auch moralisches Kapital wird gefälscht. Personen, Institutionen, Unternehmen versuchen oft moralischer, vielleicht tugendhafter, besser zu wirken, als sie tatsächlich sind, und haben auch nichts dagegen, wenn sie so eingeschätzt werden. Es gab moralisches Kapital auch schon lange in der Kulturgeschichte. Das beste Beispiel, kennen Sie wahrscheinlich, ist der Ablasshandel der katholischen Kirche im Mittelalter. Man konnte Geld dafür ausgeben, dass man einen Sündenerlass im Jenseits bekommen hat. Das heißt, die katholische Kirche hatte im Mittelalter das Monopol auf die Moral und hat dieses Monopol dann aber auch monetarisiert, hat dafür Geld bekommen, dass sie diese Sünden zum Teil erlassen konnten. In einer modernen Moralkultur der heutigen Zeit gibt es natürlich verschiedene Spieler an diesem Markt der Moralangebote. Jetzt, glaube ich, aber gibt es einen sehr wesentlichen Unterschied, der moralisches Kapital anders macht als die anderen Kapitalsorten. Und der wesentliche Unterschied ist, dass Gewinne und Verluste nicht symmetrisch verteilt sind. Das kann man sich eigentlich ziemlich leicht klar machen. Zum Vergleich, wenn Sie jemanden haben mit Humankapital, sagen wir mal, es ist eine erfolgreiche Konzertpianistin, die verspielt sich einmal, dann würden Sie nicht davon ausgehen, dass die nicht mehr Klavier spielen kann. Sie wird weiterhin gebucht, sie hat sich halt einmal verspielt. Bei der Moral ist das nicht so. Wenn Sie 100 gute Taten vollbracht haben und dann durch eine sehr niederträchtige Tat auffallen, dann haben Sie dieses ganze moralische angehäufte Kapital verspielt. Das hat anthropologische Gründe. Menschen haben eine Negativverzerrung. Wir achten mehr auf die Gefahren, auf das Negative, was andere Menschen tun. Und deshalb müssen wir da eine besondere Art von Fehlermanagement machen, wenn wir über Moral nachdenken, sowohl bei anderen Menschen als auch bei uns selber. Und wir müssen uns besonders stark gegen Reputationsschäden versichern. Das ist ein Merkmal des moralischen Kapitals. Jetzt kann man sagen, das hat es immer gegeben. Immer haben die Leute versucht, aus Moral auch Geld zu machen und das einzusetzen für ihr Fortkommen. Aber es hat eine neue Qualität gegeben in den letzten 10, 15 Jahren, dass plötzlich überall diese moralischen Marker zu sehen sind und alle Firmen und auch Einzelpersonen da mitmachen. Was hat sich geändert? Ich glaube, zweierlei hat sich geändert. Durch die digitalen Medien, vor allem die sozialen Medien, stehen wir alle potenziell in der Öffentlichkeit. Wir können uns allen mitteilen, aber auch von allen Menschen beurteilt werden. Sobald das passiert, macht man eine besondere Art von Reputationsmanagement. Man muss klare Signale senden, weil man vielleicht absichtlich oder unabsichtlich von anderen falsch verstanden wird. Und das kann zu Reputationsschäden führen. Gleichzeitig sind aber die Sprachsignale, die man sendet, billige Signale. Sie sind leicht zu haben. Jeder kann von sich sagen, dass ihm Diversität und Nachhaltigkeit wichtig ist. Also werden sie auch schnell verwendet. Man kann nicht so richtig überprüfen, ob das wirklich stimmt. Die einzigen Handlungen, die wir überhaupt beurteilen können von Menschen, aber auch von Institutionen und Unternehmen, sind ja zum Großteil die Sprachhandlung, wie sie sich außen darstellen. Auf jeden Fall ist das ein wichtiger Teil der Selbstdarstellung. Und man kann zeigen, dass vor etwa 12, 15 Jahren das gesamte moralische Vokabular in der Frequenz in die Höhe geschossen ist. In den Medien und in der Wissenschaft. Also alle Menschen verwenden mehr moralisches Vokabular, vermutlich, weil sie wissen, sie können für ihre Aussagen beurteilt werden und dann wollen sie die richtigen Signale senden. Ich glaube, das ist sozusagen die kultursoziologische Hintergrundanalyse. Das ist passiert, das ist das Gegebene. Und jetzt kann man sich fragen, was ist eigentlich die Motivation von Firmen, zum Beispiel diese moralischen Marker zu senden, sich so darzustellen. Ich glaube, da gibt es verschiedene Motivationen, die man unterscheiden kann. Ich würde sagen, es gibt 5 verschiedene Motivationen. Die häufigste, meiner Ansicht nach, und naheliegende Motivation ist Konformität und Opportunismus. Also, wenn alle die moralischen Signale senden, muss man einfach mitmachen. Wenn alle Diversität sagen, möchte man nicht derjenige sein, der nicht Diversität sagt. Man kann das sehr gut beobachten bei den großen Unternehmen, die sich aus ihren Nachhaltigkeitsverpflichtungen sofort befreit haben, als die Regierung gewechselt hat in den USA und klar war, dass das nicht mehr so gefordert ist. Extremfall von Opportunismus sind Trittbrettfahrer. Trittbrettfahrer sind nun wirklich die, die ein Moralspektakel aufführen. Trittbrettfahrer wollen den Nutzen von etwas haben, ohne die Kosten zu tragen. Und im Deutschen haben wir das Wort dafür Schönfärberei betreiben. Im Englischen ist das Whitewashing. Und nach dem Muster Whitewashing gibt es inzwischen diese vielen Washings mit diesen vielen Farben. Greenwashing, Pinkwashing, Purplewashing, je nachdem, mit welchen Gerechtigkeitsthemen man sich schmücken möchte. Greenwashing, um ein Beispiel zu nennen, wenn Sie Ökostrom verkaufen oder grünen Strom, muss der nicht wirklich 100% aus erneuerbaren Quellen sein, sondern es reicht, dass Sie einen kleinen Teil zum Mix dazu kaufen. Aber die Suggestion ist natürlich, dass das nachhaltig gewonnener Strom ist. Das sind irgendwie die bekannten Fälle. Das zweite Beispiel ist, Motivation ist manchmal auch Aufrichtigkeit. Ich glaube, gerade im Mittelstand und bei Familienunternehmen will das Management oft wirklich etwas bewirken, wirklich etwas verändern, ohne dass da irgendeine weitere Kalkulation im Hintergrund steht. Gibt es zum Glück auch Aufrichtigkeit. Die dritte Motivation ist, die Nachfrage hat sich geändert. Kann zeigen, dass vor allem die junge Generation hat ihren moralischen Kreis ausgeweitet. Sie stellen hohe moralische Ansprüche an sich selber, aber auch an ihr Umfeld. Das heißt, wenn die in bestimmten Umfeldern arbeiten wollen, die divers sind, werden die Firmen mit Diversität diese Leute locken. Wenn sie erben und ein Portfolio haben und wollen nicht, dass da Waffenhersteller im Portfolio sind, werden die Banken darauf reagieren und Portfolios ohne Waffenhersteller anbieten. Und auch im Supermarkt moralischer Konsum. Oft sind die Produkte nicht mehr unterscheidbar in der Qualität und wenn Qualitäts- und Leistungsunterschiede nicht mehr sichtbar sind, dann ist oft der moralische Marker, die Moral, die Kirsche auf dem Statuskuchen, die den Ausschlag gibt bei einer Entscheidung. Es ist die dritte Motivation. Ich glaube, jetzt gibt es noch zwei weitere, die so ein bisschen wenig bisher analysiert wurden und die man aber auch im Blick behalten sollte. Die vierte Motivation ist die Versicherung gegen Reputationsschäden, die ich schon erwähnt habe. Ich gebe Ihnen ein gutes Beispiel aus den USA. In den USA gibt es seit vielen Jahrzehnten sogenannte Diversitätstrainings, die die großen Aktienunternehmen anbieten, um Diskriminierung zu vermindern und Inklusion zu ermöglichen. Das zeigt eine große Metastudie. Vor 10 Jahren kam die raus, hat gezeigt, diese Trainings haben so gut wie keinen Effekt gehabt auf die Einstellungspraxis in den letzten 40 Jahren. Trotzdem halten die Unternehmen an diesen Trainings fest. Jetzt kann man sich fragen, warum ist das so? Und ein Grund ist, dass die Schadenszahlungen, die bei echten Diskriminierungsklagen anfallen, größer ausfallen, wenn man diese Trainings nicht angeboten hat. Das heißt, die Trainings sind eine Art Versicherung gegen den schlimmen Fall, der alle 10 Jahre auftritt, gegen den man sich versichern möchte, gegen diesen Schadensfall. Ich glaube, diesen juristischen Fall kann man generalisieren. Es gibt auch soziale Schäden. Genauso überlegen sich Firmen auch, die richtigen Begriffe auf die Webseiten zu schreiben, um im Fall eines Angriffs oder im Fall von Kritik sich von vornherein zu versichert zu haben und gesagt zu haben, ne, die wichtigen Begriffe, unser Anliegen stehen ja auf der Webseite. Und jetzt gibt es noch den fünften Punkt, der bisher auch, glaube ich, wenig untersucht wurde. Der fünfte Punkt ist, manchmal ist Moral auch ein kostspieliges Signal, nicht nur ein billiges Signal, Sprache leicht zu generieren. Kostspielige Signale erkennt man daran, dass sie schwer zu fälschen sind und aufwendig sind, deshalb kostspielig. Mal eine ganz kleine Exkursion ins Tierreich. Schönes Beispiel dafür ist der Pfau. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum hat der Pfau diese tollen Federn, diese Pfauenfedern? Und die Pfauenfedern helfen nicht beim Fliegen dem Pfau, sondern sie hindern ihn am Fliegen. Aber sie setzen beim männlichen Pfau ein sehr starkes Signal gegenüber dem Weibchen, das sinngemäß sagt, schau mal, ich bin so fit, ich kann mir diese riesigen Federn leisten und der Tiger kriegt mich trotzdem nicht. Also die Pfauenfedern sind ein kostspieliges Signal, man muss es sich leisten können. Es ist ein Fitnessmarker für das Weibchen. Deshalb springen die Weibchen auf diese Pfauenfedern an. Und so ähnlich, glaube ich, kann man auch Investitionen in Moral verstehen. Ein sehr drastisches Beispiel ist Microsoft. Microsoft hat gesagt, sie wollen bis zum Jahre 2050 alle CO2-Emissionen kompensieren, die seit 1975 angefallen sind. Das sind mehrere Milliarden, die sie investieren. Das ist sicherlich aus einer ehrenwerten Motivation heraus geschehen, aber es sendet natürlich auch ein sehr starkes Signal der Qualität. Man sagt, ich bin auf einem umkämpften Markt so fit, so leistungsstark, dass ich es mir leisten kann, mehrere Milliarden ungefragt in die Aufforstung von Regenwäldern zu stecken, die anderen in Technik und Entwicklung stecken müssen. Also ein kostspieliges, starkes Signal. Das sind, glaube ich, diese 5 Motivationen. Man sieht jetzt schon, manche Motivationen sind fragwürdig, andere sind positiv. Wie soll man das jetzt philosophisch bewerten? Ich glaube, philosophisch muss man sich klar machen, wir sind für unser Handeln verantwortlich, aber auch für die absehbaren Folgen unseres Handelns. Und je größer der Einfluss auf die Welt, den wir haben, desto stärker ist unsere Verantwortung. Deshalb ist natürlich ein Konzern, hat größere Verantwortung als eine Einzelperson. Gleichzeitig gibt es aber auch die Beobachtung, dass an Einzelpersonen, aber auch an Unternehmen, auch an Institutionen oft Fragen und Probleme herangetragen werden, die sie selber nicht verursacht haben, die sie nicht lösen können und für die eigentlich der Staat zuständig ist, die aber auf diese Akteure dann abgewälzt werden. Das ist, glaube ich, die Problemlage. Was kann man jetzt tun? Ich gebe Ihnen noch 3 Vorschläge mit auf den Weg. Ich habe noch mehr in dem Buch versammelt. 3 Vorschläge, was man verbessern kann. Erster Vorschlag ist, gerade wenn man sich das Management anschaut, jeder, der Personalverantwortung hat oder überhaupt Verantwortung bei Unternehmen oder auch Institutionen, muss eine neue Tugend entwickeln fürs 21. Jahrhundert. Und das ist Shitstorm-Resilienz. Wer in der Öffentlichkeit steht oder bekannt ist, wird früher oder später angegriffen. Und je bekannter man ist und je einflussreicher, desto wahrscheinlicher ist der Angriff, weil die Leute, die einen angreifen, selbst wiederum Reputationsgewinne haben wollen, dadurch, dass sie das moralische Fehlverhalten einer berühmten Person, eines berühmten Unternehmens herausstellen wollen. Und oft reagieren die Leiter von Institutionen so, wie sie im Alltagsleben reagieren. Sie entschuldigen sich lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, auch wenn gar kein Fehlverhalten vorgelegen hat. Und da müssen sie mehr Resilienz entwickeln, sich klar machen, dass ein Shitstorm der mediale Feuersturm, wie es in der Fachsprache heißt, oft schnell auch wieder verweht und dass man eher dadurch, dass man sich entschuldigt, den Shitstorm anfacht, anstatt ihn zu beruhigen. Das ist die erste Beobachtung. Zweite Beobachtung ist, man braucht eine Art Moral-TÜV. Wir brauchen objektive Moralzertifikate. Zum Beispiel jetzt Transparenz bei den Lieferketten. Nur so kann man Trittbrettfahrer ausschalten. Wenn man keine objektiven Standards hat, die unabhängig getestet und zertifiziert werden, dann kann jeder sofort die Schönfärberei machen, ohne die Kosten zu tragen. Also es kann nur dann ein Vorteil sein, wenn es ein objektives Zertifikat ist, denn dann kann man auf das Zertifikat verweisen und kann die Trittbrettfahrer ausschalten. Ist juristisch, ökonomisch schwer umsetzbar, aber das ist einfach eine spieltheoretische Notwendigkeit. Und die dritte Beobachtung ist, wenn es jetzt gerade um Human Resources geht, um die Einstellung, ne, wir haben alle die Aufgabe, Diskriminierung abzubauen und zu verhindern, aber man kann zeigen, bestimmte Maßnahmen sind sinnvoll. Mentorenprogramme zum Beispiel nachweislich wirken darauf hin, dass Minderheiten in bestimmte Branchen kommen, Frauen in Tech-Berufe zum Beispiel, Schwarze in den USA in die Finanzindustrie, aber Diversitätsprogramme haben keine Wirkung. Sollte aber die wirkungsvollen Methoden in den Vordergrund stellen und die anderen, die vielleicht eher ein Gruppenmerkmal sind und die richtigen Signale setzen, selbstsicher zur Seite schieben, wie diese Diversitätsprogramme. Und wenn man das verallgemeinert, kann man sagen, wir brauchen evidenzbasierte Policy, evidenzbasierte Maßnahmen. Ich würde das sogar generalisieren, evidenzbasierte Politik. Wir müssen uns orientieren an den besten sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, den großen Metastudien, den besten psychologischen Experimenten, um herauszufinden, welche Mechanismen funktionieren, um die Situation zu verbessern und welche funktionieren nicht und werden eher so als Loyalitätssignal von bestimmten Gruppen gesehen. Und wenn man das macht, evidenzbasierte Policy, evidenzbasierte Politik, dann zahlt sich Investitionen in moralisches Verhalten langfristig aus und Firmen, Institutionen sind auch nicht mehr so verlockt, ein kurzfristiges Moralspektakel aufzuführen. Vielen Dank.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!